Bleib einfach stehen. Bleib in dieser Gegenwart bei Jesus. Du hast gerade gesungen, dass du Raum schaffst für ihn und dass er tun soll, was immer er tun will. Und ich sage dir, heute am dritten Advent, Gott ist unterwegs zu dir. Er schafft Raum zu dir hin. Und er sagt, ich schaffe Raum für dich. Und ich bete, dass das heute Morgen jetzt, dass das sich ereignet in deinem Leben, dass der Herr kommt, dich berührt heute Morgen mit seiner wundervollen Gegenwart. Bleib einfach da drin, bleib in seiner Ruhe, bleib in seiner Gegenwart und empfange heute Morgen das, was er für dich hat. Und da war so ein starkes Wort gerade für dich. Nimm das an für dich. Das ist ein Geschenk von Gott, weil er unterwegs ist zu dir. Und hier sind Leute, die brauchen genau das heute Morgen. Ein Wort der Kraft von ihm. Und ich sage dir, Gott ist schon unterwegs zu dir. Er eilt zu dir und er sucht dich. Und er kümmert sich um dein Herz heute Morgen. Danke, Jesus. Danke, Herr, du bist so gut. Es ist so schön, mit deiner Gemeinde in dieser Gegenwart zu sein. Ja, ich rufe Heilung aus über dein Leben. Heilung über Zerbrochenes. Jetzt kommt es, dass der Herr unterwegs ist zu dir. Heute Morgen verbindet er, was kaputt ist. Heute Morgen heilt er, was nicht mehr in Ordnung war. Heute Morgen schaut er sich deine Seele an und sagt, hey, ich bin da. Ich bin da, jetzt für dich hier. Und du sollst nur empfangen. Sei heute Morgen nur hier und empfange. Empfange das im dritten Advent, dass der Herr unterwegs ist. Schafft Raum. Du hast es gesagt, ich schaffe Raum für dich. Und er sagt, und ich schaffe Raum für dich. In meinem Herzen ist Platz für dich. Ehre, Lob und Anbetung dem wunderbaren König Jesus. Amen. Amen. Danke, Lobpreisteam. Danke, Tontechnik. Beamer. Hey, schön, dass ihr da seid. Schön, dass es hier voll ist, dass es hier rockt. Die Sonne scheint. Das ist dritter Advent at the best. Schöner könnte es nicht sein, so wie am ersten Advent war nochmal Schnee. Aber wer will Schnee, wenn die Sonne scheint? Völlig egal. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es so, Advent, ich liebe Lebkuchen. Vor allen Dingen liebe ich Lebkuchenherzen mit Kirsche drin. Noch jemand? Ja, das sind so meine Favorites. Mit Pfeffernüssen kann man mich jagen, aber das ist so, das ist für mich Advent. Und wenn ich zu Hause bin, meine Frau hat alles schön dekoriert, dann merke ich irgendwo, ich komme nach Hause. Aber das ist eigentlich nur äußerlich. Das Schöne ist, wenn ich weiß, ich komme nach Hause zu Jesus und ich kann so kommen, wie ich bin. Er ist da und Advent, wenn das Ankunft bedeutet, dann heißt es ja, dass er sich auf den Weg gemacht hat. Und das macht er nicht nur ab Dezember oder Ende November. Jesus hält sich nicht ans Kirchenjahr. Ist euch das klar? Das macht er nicht. Er hat ganz andere Gedanken. Und für ihn ist Advent nochmal was ganz anderes. Ob Jesus jemals Lebkuchen gegessen hat, wissen wir nicht, ja. Aber wir wissen, er ist gekommen und er ist unterwegs zu uns. Bei uns zu Hause haben wir, wenn man bei uns im Esszimmer auf der Bank sitzt, dann schaut man auf eine Wand. Die zeige ich euch mal, die Wand hier bei uns im Esszimmer. Genau, das ist so ein, war jetzt so ein bisschen im Advent. Und so alle 5-6 Wochen haben wir ein Pastorenfrühstück mit alten Pastoren, die ich noch kenne, als ich noch in meinem alten Leben, als ich noch Baptistenpastor war. Und die kommen dann zu Besuch. Und im Mai hat mal jemand gesagt, sag mal, fällt euch da was auf übrigens? Der weiße Tisch? Nein, der Schrank. Was fällt euch da auf dem Bild? Vielleicht fällt euch das auf. Advent, ich habe es mitgebracht. Und die Kollegen fragen dann, sag mal, es ist Mai, wollt ihr das nicht mal abhängen jetzt? Adventszeit ist vorbei. Ja, und da hat meine Frau gesagt, wisst ihr, Advent ist für uns das ganze Jahr. Und darum sage ich, Jesus hält sich nicht ans Kirchenjahr. Und das ist Ankunft. Ankunft und Gott ist unterwegs für mich. Wenn ich denke, dass ich unterwegs bin zu Gott, weil er irgendwas in mich hineingelegt hat, dass ich eine Sehnsucht zu ihm habe, dann sage ich dir, er hat schon viel länger eine Sehnsucht nach dir. Er ist verrückt nach dir und ist unterwegs, um dich zu segnen, um dir Gutes zu tun, um dich in seine Gegenwart zu holen. Und das ist für mich Advent. Und das ist dieses Schöne. Jetzt brennen hier die wunderschönen Lichter. Ich habe schon gesagt vorhin, wenn ihr den mal nicht mehr braucht, ne, dann ich nehme den, ja. Ich finde den so schön, macht irgendwie richtig Bock, hat was Feierliches. Aber Advent heißt für mich auch, Gott kommt immer hinein in mein Chaos. Und Gott bringt immer da, wo Chaos ist, bringt er göttliche Ordnung. Und ich weiß nicht, liebt ihr Ordnung? Ich liebe Ordnung. Meine Frau hat gestern unsere Garage aufgeräumt. Ich liebe Ordnung. Vor allen Dingen, wenn es jemand für mich gemacht hat. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nochmal laut für mich. Könnt ihr da einen Amen zusagen? Ja. Ich höre hier männliches Klatschen. Gleich rausgehört. Nein, Spaß beiseite. Gott kommt in unser Chaos. Und das ist, haben wir so dringend Not nötig. So wie die Garagen vielleicht. Und damals kam die Weihnachtsverheißung auch nicht so plötzlich. Ich meine, sie war angekündigt durch den Engel. Aber trotzdem, da gab es kein Lametta, da gab es keine Deko. Im Stall gab es keine Deko. Ja? Also wenn man jetzt so in den verschiedenen Kirchen sieht, in dem Dom, in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es eine Krippe, die ist 1:1, richtig, richtig groß, eine richtig große Krippe. Aber das ist Deko, sorry, das ist Deko. Das war ein Chaos, das war nicht schön. Ja? Da gibt es keinen Adventsduft, gab es damals nicht in Bethlehem, in dieser kleinen Stadt Bethlehem, Haus des Brotes heißt das. Und das war ein Chaos. Die wussten damals nicht, wohin. Jedes Airbnb war voll. Hotel war gar keine Kohle für da. So, und dann waren sie unterwegs, ja, mit ihrem alten Dacia. Nee, das ist Esel. Sorry, nicht persönlich nehmen. Ja. Für negative Autobeispiele bringe ich immer Dacia. Aber genau, so war das damals. Es war nicht cool. Es war nicht schön. Es war nicht nett. Es war auch nicht familiär und alles schön. Und die Familie war eingeladen bei der Geburt. Nein, es war ganz anders. Aber in dieses Chaos hinein spricht Gott vorher, was er vorhat mit seinem Volk und was er vorhat mit den Menschen. Und er begegnet einer Frau. Und mit dem Kind in der Krippe, da kommen uralte Verheißungen an das Volk Israel zum Klingen. Zum Beispiel aus dem Buch Hesekiel, dass Gott seinem Volk aus dem Geschlecht des Königs Davids einen Hirten erwecken wird und dass dieser Hirte für immer König sein wird, für immer seine Herrschaft aufrichten wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich in diese Welt gucke, und manchmal bei mir selber denke ich, da sind so viele Chaosmächte unterwegs, nichts ist bleibend und wir sind alle auf der Suche nach Bleibenden, auf etwas, was verlässlich ist, wo du weißt, darauf kann ich mich verlassen. Zum Beispiel, wenn Jesaja sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben in Ewigkeit. Und wenn Gott spricht, dann hat das Ewigkeitscharakter. Und Gott hat die Geburt seines Sohnes angekündigt. Und was alles damit zusammenhängt, da ist eine Kettenreaktion losgegangen. Das hat Ewigkeitscharakter. Bis heute. Die Chaosmächte gehen und das. Aber das ist die einzige Konstante in unserem Leben. Und so kommt der Engel zu dieser jungen Frau, Maria, und er hat ihr was Wichtiges zu sagen. Und das können wir gemeinsam lesen. Es steht im Lukas-Evangelium im 1. Kapitel ab Vers 26. Dort heißt es, im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe.
Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem hohen Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als fruchtbar galt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann verließ sie der Engel. Der Erzengel Gabriel ergreift eine uralte Verheißung wieder auf, als er Maria die Geburt dieses Jesuskindes ankündigt. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Was für ein Wort, was für ein Wort, was für eine Stärke. Fürchte dich nicht. Vielleicht wirkte sie ängstlich. Vielleicht hat sie gemerkt: Oh Hilfe, was passiert da? Und dann dieses Wort: Fürchte dich nicht. An Weihnachten erinnern wir uns daran, dass Gott ein Gott des Wunders ist. Die Welt würde niemals mehr dieselbe sein. Mit der Geburt Jesu sollte eine neue Schöpfung entstehen. Und nicht nur das, wir teilen nicht nur unsere Zeit ein zwischen vor und nach Christus, sondern eine komplett neue Ära. Es ist nichts mehr, wie vorher war, als dieses Kind auf diese Welt kam. Gott hat gesagt, als die Zeit erfüllt war, so können wir es nachlesen im Neuen Testament, in einem Brief, den der Paulus an die Galater geschrieben hat, und da sagt er, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die Zeit war erfüllt, die Zeit war reif, dass was Neues kommt, dass die Chaosmächte besiegt werden, dass Hoffnung da ist und dass etwas ganz Neues passiert ist. Im Römischen Reich war es so, wenn die Geburt des Kaisers, wenn der Kaiser ein Kind bekommen hat, einen Sohn, dann wurde das durch das ganze Land verkündigt. Wisst ihr, wie man das nannte? Das nannte man Euangelion. Schon mal gehört? Evangelium. Das war Evangelium. Und das, was da damals passierte, das wird gebraucht, das wird geliehen und wird genutzt, dass wir sagen: Das ist gute Botschaft. Der Engel sagt zu den Hirten: Siehe, ich bringe euch gute Botschaft. Ich bringe euch Euangelion. Jetzt ist aber nicht vom König, vom Kaiser der Sohn geboren, sondern hier ist der König aller Könige geboren. Von Gott, Schöpfers Himmels und der Erde, ist der Sohn geboren. Und das ist eine Message, die alles verändert. Ist uns das klar? Begreifen wir das, was hier passiert, als dieses Kind, das als Gott selber auf diese Welt kommt? Das Jesuskind wird in eine altbekannte Familie hineingeboren. Es ist die Familie des Königs David. Josef, Marias Verlobter, ist ein Nachkomme des Königs Davids. Darum sagt der Engel auch: Gott wird dem Jesuskind den Thron seines Vaters Davids geben. Und so wie der König über ganz Israel, über die ganzen Nachfahren von Jakob geherrscht hat, so wird das Königskind Jesus über ganz Israel herrschen. Und nicht nur das. Und das wird gesagt in einer geschichtlichen Situation hinein, wo das ganze Volk, das ganze Land besetzt war von den Römern. Gute Botschaft. Auch die anderen Völker werden zu einem Licht hinziehen und teilhaben an dem Friedensreich. Mit dem feinen Unterschied, dass dieses Königreich niemals untergehen wird, wie das Königreich von David untergegangen ist, sondern es wird ewig Bestand haben. So viele Königreiche wollten schon Bestand haben. In unserem Land wollte man ein tausendjähriges Reich aufrichten. Ey, können wir dankbar sein, dass das nicht passiert ist? Sind wir froh? Aber dieses Königreich wird für immer Bestand haben. Macht uns das Mut? Ist das nicht ermutigend? Ist das nicht gute Botschaft, dass Jesus gekommen ist? Und dann kam doch diese große Botschaft von Maria, wo sie nur noch gestaunt hat. Und wenn ihr dann weiterliest, ihr Lobgesang, das sogenannte Magnifikat, wie sie das alles zusammenpackt in ihr Gebet, in diesem Lied. Und dann kommt es doch ganz anders, völlig anders, gleich am Anfang. Sie mussten dem neugeborenen König in einen Futtertrog legen. Da haben wir es wieder. Also man kennt ja Xmas. Das heißt, da ist schon der Futtertrog drin, schön mit Heu reingelegt. Und dann tut man so ein Schäfchen dahin und so ein Eselchen und einen Stier oder so oder eine Kuh. Und die macht Mu und es ist nett. Und man dimmt das Licht. Ja, es riecht schön nach Vanillekipferl. Ey, come on, das war hier nicht so. So ein Futtertrog muss man sich vorstellen. Da hat ein Tier rumgeschleckt, das hatte gefühlt eine 3 Meter lange Zunge. Und genau. Und da hat man das Kind reingelegt. Ob die Eltern das cool fanden? Ob die Lebkuchenherzen dabei hatten? Keine Ahnung. Ob die sich so ein Deko-Advent-Ding reingemacht haben? Keine Ahnung. Ich schätze nein. Ja, ich schätze nicht. Und sie wussten nicht, was kommt. Was sie wussten ist, da ist eine Verheißung gegeben. Da ist eine Verheißung gegeben. Gott hat gesprochen. Und sie haben gewusst, wenn Gott spricht, dann wird etwas. Wenn Gott spricht, dann wird das Unmögliche möglich. Wenn Gott spricht, dann wird eine Frau schwanger, obwohl sie noch nie Sex hatte mit einem Mann. In der Bibel steht, ich habe noch von keinem Mann erkannt. Wisst ihr, um was es geht? Es geht nur um das eine. Genau, und es ist nicht passiert. Es geht nicht. Aber was für Gott unmöglich ist, ist möglich, wenn Gott spricht. Sein Wort ist größer. Sein Wort birgt Verheißung für uns. Sie hatten keinen Raum. Ich glaube, dass diese beiden jungen Eltern sich die Geburt ganz anders vorgestellt haben. Nicht nur die Geburt ihres eigenen Kindes. Gibt es hier ein paar Eltern? Was habt ihr alles gemacht, als das erste Baby kam? Wie sah das Zimmer aus? Ich weiß nicht, hellblau oder rosa, keine Ahnung. Ihr habt das schon gewusst, aber ihr habt alles gemacht. Der Vater hat alles angebracht, hat die Bohrmaschine rausgeholt und was weiß ich. Alles schön gemacht, alle Ideen der Mutter umgesetzt. Ja? Ihr seid losgegangen, habt einen Kinderwagen gekauft, das ist schwerer als ein Auto zu kaufen. Ja? Habt ihr alles gemacht. Warum? Für euer Kind. Aber hier ist nicht nur ein Kind geboren worden, hier ist ein Kind geboren worden mit einer Verheißung für die ganze Welt. Und das ist gekommen. Und das hat diese Frau gewusst, das hat dieser Mann gewusst. Und sie wussten, sie können nicht in Nazareth bleiben. Warum? Weil sie zu einer Volkszählung mussten nach Bethlehem, weil er aus dem Stamm Davids kam, Josef. Ja? So, das alles ist passiert. Wir lesen das als eine Hirtenromantik. Aber das war ziemlich krass. Sie hatten kein Geld. Und dann waren sie jetzt unterwegs. Und dann waren sie froh, dass sie diesen Stall gefunden haben. Und dann war wieder die Verheißung da. Ob sie sich das so vorgestellt hat, dass der König der Welt, der König aller Könige, dass er so auf diese Welt kam, ob sie das gedacht hat, diese junge Frau, ich sage, nee, hat sie sich nicht gedacht. Nicht so armselig, nicht so alleingelassen von Menschen und von Gott, wenn er doch ein Königskind war. Manchmal blicken wir das Wunder nicht. Manchmal trauen wir den Verheißungen nicht. Und wären dann nicht die Hirten gewesen, die gekommen sind, die Maria und Josef Wundersames berichten, nämlich, dass sie den Lichtglanz der Engel gesehen haben und die Botschaft von dem Engel wieder vernommen haben, die Botschaft, die immer wieder reingrätscht in unser Leben. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ich glaube, 400 Mal steht in der Bibel, fürchtet euch nicht. Wisst ihr warum? Warum das so oft da steht? Weil wir uns fürchten, weil wir Angst haben, weil wir Angsthasen sind, weil wir nicht weiter wissen, weil wir keine Hoffnung haben. Und immer wieder dieses Wort. Und dieses Wort ist hier die Mitte. Die ganze Mitte aller Theologie ist bei der Geburt, als gesagt wird, fürchte dich nicht, denn euch ist heute der Retter geboren. Und dann hören sie das. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute, wo? In der Stadt Davids, der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Und wären die Hirten nicht gewesen, vielleicht wäre Maria und Josef, vielleicht wären sie gescheitert an dieser Verheißung von diesem wunderbaren großen König, der jetzt geboren wird, aber leider in einem kleinen Stall, leider in einem Miefding. Ja, da stank wie ein Pumakäfig da drin. So muss man sich das vorstellen. War nicht nett. Hat nicht mal eine Heizung. Sanitäre Anlagen, nächstes Thema. Ja. Aber sie behielt dieses Wort, dieser Hirten, das behielt sie in ihrem Herzen. Da hat sie das abgespeichert, in ihrer Herzensdatei. Das Baby, das geboren werden sollte, hatte immer schon existiert. Das Baby, das geboren werden soll, ist Gott. Das geborene Baby ist, hat die Welt geschaffen, ist Schöpfungsmittler, ist Präexistenz. Er war schon da, bevor die Erde geschaffen wurde. Wenn das kein Wunder ist, dass die Engel jetzt plötzlich aufgetaucht sind, das war es wieder für sie, für Maria. Und oftmals kommt auch in unserem Leben alles ganz anders, als wir es uns wünschen und als wir es erwarten. Manchen von euch hat vielleicht kam ein lieber Mensch nicht vorbei. Bei manchen ist der Mensch gar nicht mehr da, weil er nicht mehr da ist, weil er verschieden ist. Manches ist vielleicht auch heute in deinem Leben oder in der letzten Zeit richtig daneben gegangen und du weißt nicht, wie du da rauskommst. Immer wenn wir das besonders schön machen wollten, geht irgendwas in die Hose, weil wir uns einen Druck machen oder weil wir einem Druck ausgesetzt sind, dem wir nicht standhalten können. Ich möchte euch von mir erzählen, von meiner eigenen Geschichte, wo ich gemerkt habe, da ist was kaputt gegangen, weil ich was kaputt gemacht habe in meiner Familie. Das war vor vielen Jahren Weihnachten. Ich hatte noch kleine Kinder. Wir hatten einen Gottesdienst um 16 Uhr. Der war um kurz nach 17 Uhr, Viertel nach 5 war er zu Ende. Wir waren in einer großen Stadthalle mit 500 Leuten. Das Technikteam, richtig cooler Typ, aber er war kein Team, sondern nur ein Techniker. Ich musste ihm helfen, weil ich ihn nicht alleine lassen wollte. Das heißt, ich bin um Viertel nach 7 nach Hause gekommen. Die Familie hat immer noch auf mich gewartet. Ich war völlig am, ihr wisst schon, ne? Ende. Und dann habe ich noch mit der Familie so ein bisschen Weihnachten gefeiert. Die Kinder haben mich genervt, ich war fertig. Ich habe die Kinder angeschrien. Meine Frau Susanne hat mich angeguckt und denkt, was macht der denn da? Und dann habe ich so versucht, mit den Weihnachten zu feiern. Ich war einfach alle. Ich habe diesem Druck nicht standgehalten. Und um 10 Uhr hatten wir den nächsten Abendgottesdienst. Den habe ich auch noch mitgemacht. Und irgendwann bin ich nach Hause gekommen, nachts zum Kühlschrank, habe mir mein alkoholfreies Bier geholt. Und saß dann auf der Couch und ich habe nur geflennt. Ich habe nur geflennt und habe gemerkt, ich bin eigentlich eine ganz arme Sau und ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Ich habe den Leuten jetzt in 2 Gottesdiensten von der Liebe Gottes erzählt und habe sie selber nicht empfangen. Und wie oft machen wir Dinge und empfangen sie selber nicht? Ich habe schon mal gesagt, ich sage es wieder, mein alter Pastor hat immer gesagt, es gibt Menschen, die wissen viel von Jesus, wir Pastoren, aber wir kennen ihn nicht. Und das ist der Unterschied. Wir müssen ihn kennenlernen. Wir müssen eine Beziehung zu ihm haben. Wir müssen wissen, wer er ist. Und er ist kein Feuerwehrmann Gott. Er ist da. Er ist da, wenn du ihn brauchst, immer. Und die ganze Familie hat geschlafen, ich habe mein Bier getrunken, habe geflennt und dann habe ich gemerkt, jetzt wird es Weihnachten für mich. Am nächsten Tag gab es noch einen ersten Heiligabend, erster Weihnachtsgottesdienst, wie sich das so gehört für eine richtige Kirche. Ich sage mal, das ist moderne Christenverfolgung. Und und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich mich erstmal bei meiner Familie entschuldigt. Und es hat mir so leid getan. Weihnachten. Weihnachten bedeutet, dass Gott zu uns kommt. Das bedeutet Advent. Gott ist gekommen. Er ist da. Übrigens damals da auch, da war kein Luxus im Stall. Kein Luxus, nichts. Hier galt es, eine Geburt zu überstehen. Und wer schon mal bei einer Geburt dabei war, ich meine jetzt nicht ihr Frauen, ihr wart bei allen Geburten dabei, ich meine es so, wir Männer, wir leiden da ja irgendwie auch mit. Ich weiß noch, bei der letzten Geburt dachte ich, ich bin alle. Nee, ich kipp gleich um. Das war mir einfach zu viel. Und da waren aber Ärzte dabei und das ganze Personal und so. Ich meine, dass du dann nur noch symbolisch da das Ding da durchschneiden musst. Ich habe nur gedacht, Und wenn ich mir überlege, die haben das alleine durchgemacht. Null Stallromantik, null. Kein Luxus, nichts. Aber die Hirten waren da, die von Gott selbst geschickt waren. Ich meine, die waren ein paar Stunden später oder ein paar Tage später. Vielleicht, aber genau, warum waren die da? Die wollten das Kind sehen. Natürlich, die wollten sehen, was es bedeutet mit dieser Verheißung von den Engeln. Aber die waren auch da, um Maria und Josef zu bestärken, die Verheißung des Engels weiterhin ernst zu nehmen. Wenig später schon ist diese junge Familie, es geht schon wieder weiter. Wo passieren die Wunder? Wo ist der große König? Sie müssen fliehen nach Ägypten, weil der König Herodes dem neugeborenen Königskind nach dem Leben trachtet. Er will sich seinen Thron nicht streitig machen lassen. Interessant, er wusste ja von diesen drei Magiern. Ab 4. Jahrhundert wusste man, dass das drei heilige Könige waren, dass das drei waren und dass die Kaspar, Melchior und Balthasar heißen. Steht alles nicht in der Bibel. Wisst ihr, was da steht? Da steht Magoi. Wisst ihr, was Magoi sind? Das sind Magier. Das sind Magier. Das sind Okkultisten. Die kamen zur Geburt von Jesus. Checkt ihr das? Wisst ihr, warum die gekommen sind? Wisst ihr, warum? Nein? Ich auch nicht. Aber spielt keine Rolle. Ja, aber die waren da. Und das alles, weil Gott die ganze Welt in Bewegung setzt. Aber anders, als wir uns das vorstellen. Also machen sie sich auf, weg nach Ägypten. Übrigens, die waren bei Herodes. Und Herodes hat den Verheißungen geglaubt. Glaubt, der hat den Verheißungen geglaubt. Und da hat er gesagt, wenn da ein neugeborener König geboren wird, im Stall, ganz armselig, dann glaube ich, weil die Verheißungen sagen, dass aus Bethlehem der neue Erretter kommt. Du Bethlehem, der du die Kleinste bist unter den Gauen Israels. Eigentlich unbedeutend. Da kommt der Retter her. Und der hat es gecheckt und hat gesagt, nee, lasst mir das nicht streitig machen. War der ein Gläubiger? Nein. Er hat das geglaubt, aber er hat nicht Jesus geglaubt. Das ist der Unterschied. Maria und Josef jedenfalls befinden sich auf der Flucht nach Ägypten. Und ihr wisst, wie mühsam das ist. Wer ein Kind hat und das ist klein und ihr fahrt zum ersten Mal zu euren Schwiegereltern, vielleicht über die Weihnachtszeit, da denkst du, du machst einen Umzug in deinem Auto. Ja? Mein erstes Auto war ein Passat-Variant und ich dachte, ich habe ein großes Auto. Habe ich aber nicht gehabt. Ja? Später Ford Galaxy. Ja, 17 Jahre Ford Galaxy gefahren, 4 Kinder. Jetzt fahre ich ein richtiges Auto. Übrigens. Und wisst ihr, das war immer noch zu klein, immer noch zu klein. Und jetzt muss man sich vorstellen, die hatten gar nichts, aber die hatten echt eine Not. Und mit Kind und Kegel musstest du unterwegs sein. Du hast um dein Leben gebangt. Und das war ihre Situation. Sie mussten eine Reise unternehmen, um zu fliehen. Maria wurde an diesem Versprechen, würde sich vielleicht daran erinnern, mitten auf dem Weg nach erinnern. Der Heilige, der geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Auf der Flucht. Was ist los mit dem Sohn Gottes? Der König aller Könige, wo ist er? Und dann hat sie gehört, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. In der Situation, wo sie nichts mehr gesehen hat, nichts mehr gecheckt hat, an dem Scheideweg war ihres Lebens, beide, glaube ich dem Wort Gottes oder glaube ich dem Wort Gottes nicht? Ist bei Gott wirklich nichts unmöglich oder doch? Was war mit dem, was Gott zugesprochen hat? Und jetzt dieses, bei Gott ist nichts unmöglich. Ich möchte dich heute Morgen bitten, und dich fragen, willst du dieses Wort, dass bei Gott nichts unmöglich ist, willst du das nicht auch für dich hören? Willst du das nicht auch in deiner Situation hören, wo dir auf welcher Weise auch immer vielleicht das Wasser bis zum Hals steht, wo die Diagnosen, die über dein Leben ausgesprochen sind, dir nicht gefallen, wo du in Beziehungsstress bist und nicht mehr weiter weißt, egal was du, wo du bist, dass du weißt, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Wenn Gott aus dem Nichts die Erde schaffen kann, warum glaube ich dann oder warum hinterfrage ich dann, dass eine Frau nicht schwanger werden kann, ohne dass sie je einen Mann gesehen hat? Warum? Die ganze Theologie scheidet sich an dieser Frage der Marienempfängnis, nur als Beispiel. Aber wenn bei Gott nichts unmöglich ist, will ich das nicht für mich in Anspruch nehmen? Maria hat es gemacht. Was hat sie da gemacht? Was hat sie gesehen, als sie diese Worte in ihrem Herz hatten, als sie sah, wie ihr Sohn Wasser zu Wein verwandelte, wie sie sah, wie er aussätzige Menschen berührte, wie sie sah, wie er einer seiner besten Freunde, Lazarus, nach 3 Tagen aus dem Tod wieder auferweckt hat. Und wie sie dann sah, Tränen überströmt, dass das Grab leer war. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Da waren sie wieder, diese Verheißung, dass sie daran festgehalten hat. Und als sie zu Pfingsten sah, wie Tausende durch den Namen Jesus, als der Heilige Geist über das Volk kam und Tausende zum Glauben gekommen sind, neues Leben empfangen haben, so wie wir jetzt. Ich möchte dich fragen, hilft dir das? Fragst du vielleicht? Warum benutzt dieses göttliche Königskind nicht einfach mal seine Macht und schafft alles Unrecht, alle Not und alle Ängste einfach aus dieser Welt und wird wirklich der Erlöser in unserer Zeit und nicht erst in der kommenden Welt? Wie ist er denn der gute Hirte, das Licht der Welt, der Heiland, der uns heil macht? Ich möchte sagen, ich habe es immer wieder erlebt. wenn Gott dich bewegt, dass etwas passiert in deinem Leben. Ich habe es immer wieder erlebt, wenn Gott uns bewegt, dass wir nicht dieselben bleiben. Und wenn Gott uns bewegt, dann wollen wir hin zu den Menschen mit dem, was wir haben. Ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen, die Jesus vertrauen, für andere einstehen und zupacken, wo eine Not ist, trösten, wo Trauer ist, Geld geben, wo es nicht reicht, Kinder und Alte hüten, damit die anderen Familienmitglieder mal aufschnaufen können und mit ihrem Wissen helfen bei Ämterkram. Ich hasse Ämterkram. Geht's euch das auch? Ich bin auch Notleidender bei Ämterkram. Ja. Steuererklärung. Elster. Ihr wisst, was ich meine, ja? Und dann, wenn du da Leute hast, die dir helfen können. Warum helfen solche Menschen? Warum helfen solche Menschen? Wo passieren Wunder in unserer Nähe? Sie tun es, weil sie es abgeguckt haben bei Jesus. Und genau das tun, was sie denken, was Jesus höchstwahrscheinlich tun würde. Du betest für Menschen und es passiert was. Du betest für Menschen und es passiert nichts. Aber du hilfst mit. Du hilfst mit allem, was du hast, weil du davon überzeugt bist, Jesus würde jetzt genau das Richtige tun. Und du tust es auch mit dem, was du kannst. Und überall, wo die Jesus-Leute handeln, beten und glauben, da keimt ein Stück wieder neu auf in dieser Situation, dass dein Friedensreich größer ist. Dass du heute da bist und dass du dich bewegen lässt von Jesus, ist ein Teil von diesem wunderbaren Friedensreich. Gott erschwingt keinen Zauberstab und sagt irgendwas, was ihr bei Harry Potter gehört habt. Er schwingt keinen Zauberstab im Himmel, sodass hinterher das Gewünschte und das Benötigte einfach da wäre, uns in den Schoß fällt. So macht Gott es nicht. Aber Gott, bei ihm geht es immer mit rechten Dingen zu, wenn er seine Wunder tut. Rechte Dinge heißt, sie sind verankert im Wort Gottes. Und das Wort bleibt. Hey, ich habe eine Bitte an dich. Eine eindringliche Bitte, dass du doch das nur für dich heute mitnimmst, dass wenn Himmel und Erde vergehen, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und du stellst dich auf dieses Wort Gottes. Du stellst dich auf den Verheißungen der Bibel. Und das gibt dir Kraft in deiner Situation. Ich weiß nicht wie, aber er weiß es. Er hat einen Weg für dich. Er hat den Weg für Maria und Josef, wo so viel Chaos war. Und wo sie hinterher gesehen hat, die Verheißungen sind echt. Sie tragen durch bis zum Schluss. Gott gebraucht unsere Hände, unsere Füße, unser Herz und unseren Glauben an das Übernatürliche, damit es aufblüht an den Orten, wo wir sind. Ich möchte dir was sagen. Dein Gebet, was du für Menschen betest, ist übernatürlich. Dein Gebet reicht in Orte, wo Grenzen sind. Dein Gebet kommt hinter Gefängnistüren. Dein Gebet erreicht Menschen, wo du denkst, es geht nur bis zur Zimmerdecke. Das ist übernatürlich. Danke. Als Jesus erwachsen war, da wurde er der gute Hirte für die Menschen, die mit ihm gingen. Und wieder alte Verheißungen gingen in Erfüllung. Nämlich diese. Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen und den Armen wird gute Botschaft verkündigt. Zu Jesus konnte jeder Mensch kommen und er wies keinen Menschen ab. Er nahm jeden wohlwollend und wohltuend ernst und er wandte sich den Menschen zu. Ob nun jemand mit seinem kranken Kind zu ihm kam und wo kein Arzt mehr helfen konnte, da war er da. Ob man eine Ehebrecherin vor ihn hingeschleift hatte, immer sah er das Leben will, den Menschen, der Hilfe braucht. Das war das. Da keimt es wieder auf, dieses ewige Friedensreich. Der gute Hirte setzt sein Leben für die anderen ein, so dass sie wieder leben können. Ohne Krankheit, manchmal mit Krankheit, aber immer ohne Schuld und ohne Angst. Dafür ist er gekommen. Das ist die DNA seines Reiches. Und wenn er so gekommen ist, wenn wir die Geschichten lesen in der Bibel, wenn wir die Verheißung ernst nehmen, dann möchte ich dich heute ernsthaft fragen, warum nicht auch für dich? Warum nicht auch für dich? Sag mir einen vernünftigen Grund, warum nicht auch für dich und warum nicht auch für mich. Wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. jetzt mal, das ist missionarisch, ne? So für die Leute, die jetzt hier neu reinkommen. Schön, dass wir es gelesen haben. Liest das noch einer? Liest du das noch für dich selber? Glaubst du das? Ich habe es damals geglaubt, an dem Heiligabend, nachts, mit meinem alkoholfreien Bier. Da habe ich gemerkt, eine Begegnung mit Jesus, und ich habe es später noch öfter erlebt, eine Begegnung mit Jesus kann alles verändern. Dass ich das doch für mich selber glaube. Dass ich das doch für mich selber in Anspruch nehme. Oder dass ich noch gar nicht an dieser Schwelle bin und sage, zeig mir diesen Weg. Ich möchte dir heute Morgen einen Weg zeigen, wie du das glauben kannst. Wie Christus Herrschaft über dein Leben einnimmt. Gibt es was Genialeres, als wenn Christus Herrschaft einnimmt über unser Leben? Wie das Leben von Jesus geändert hat, wissen wir. Er wurde von der religiösen Führungsschicht an die Römer ausgeliefert. Pontius Pilatus verurteilte ihn zum Tod am Kreuz. Elendig, unschuldig starb Jesus den Tod derer, die ein Staatsverbrechen begangen haben. Und wieder sieht man nichts von diesem großen König, von einem Gottessohn und Erlöser. Wenn ihr Theologie studiert und Theologiegeschichte studiert, dann seht ihr, dass es das, was Christus getan hat, wenn man das vergleicht im sogenannten religionsgeschichtlichen Vergleich, es gibt so viele Erlösermythen. Gibt es die heute noch? Erlösermythen? Die haben heute einen Namen. Die haben zwei Namen. Die heißen Marvel und DC. Schon mal gehört Marvel? Kennt jemand Marvel? Marvel, ihr kennt nicht Marvel? Ja, das ist er, genau. Um was geht es in Marvel? Es geht immer um einen Erlöser. Es geht immer um einen großen Hero, der witzig ist, cool und stark und übernatürlich. Und der haut alles raus. Hier am Kreuz war das anders. Bei DC ist das Superman, ja, und wie sie alle heißen. So, und das steckt in uns drin. Wir sind auf der Suche nach einem Erlöser. Wir sind auf der Suche nach jemand, der es für uns gut macht. Und am Kreuz ist nichts mehr davon zu sehen, nichts. Wie ging es Maria am Kreuz? Wie ging es ihr, wo sie doch die Sachen in ihrem Herzen gelassen hat? Wie ging es ihr da? Von diesem König, der kommen sollte, der seine Herrschaft aufrichtet. Die Jünger sind abgehauen, sie waren enttäuscht. Die haben gedacht, doch nicht, schade, doch wieder nicht. Und wir haben so geglaubt, dass jetzt jemand kommt, der das komplette Reich Gottes aufrichten wird. Jetzt hängt er da am Kreuz, unschuldig, verurteilt, wie ein Staatsgefangener. Man sieht nichts davon. Hier stirbt ein elender Mensch wie ein Hund. Und wenn Maria tatsächlich unter dem Kreuz stand, wie es Johannes berichtet, dann war dieser Tod das krasseste Gegenteil von dem, was der Engel Gabriel ihr angekündigt hat. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs ewig König sein. Ist das jetzt noch sichtbar am Kreuz? Da hing er nun, zertreten wie ein Wurm, verachtet, für Dreck geachtet, der Sohn des Allerhöchsten. So vielen Menschen ergeht es ähnlich. Sie mühen sich ab und schuften ein Leben lang und am Ende fehlt der Dank. Du wirst wie mit dem Fuß getreten, weg, du taugst nichts. Sie bekommen keine Achtung, du bekommst keine Anerkennung. Dein Leben wird für nichts geachtet. Aber ich möchte dir was sagen. Genau hier ereignet sich Evangelium. Das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz ist an deiner Seite. Ist an deiner Seite, ist für dich, ist bei dir, ist mittendrin in deinem Leben. Gott ist durch seinen König aus der Krippe mittendrin in deinem Leben und er achtet es als wert und taucht es in den Königsglanz derer, die Gottes Kinder sein dürfen. Er ehrt dich. Er sieht dich. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. In unserem Land singen wir in dieser Zeit deswegen, O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Weil das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz unser Herr ist, unser Heiland, Jesus Christus. Und weil er wirklich der König ist. Kannst du das erkennen? Kannst du das für dich erkennen, dass er nicht nur der König ist, sondern dass er dein König ist? Dass er dein König ist? Wie wunderbar ist das? Verborgen unter dem krassen Gegenteil von Armseligkeit und Misserfolg, scheinbaren Misserfolg, ist er Gottes ganze Liebe in Person für dich, just for you. Und diese Liebe allein, die rettet uns, macht heil, was weh tut, vergibt, was uns schmerzt, trocknet die Tränen, die wir manchmal herunterschlucken, damit niemand merkt, wie es uns wirklich geht. Der gute Hirte, der König, der selber Gott ist, weiß, wie es dir geht, und er teilt seinen Trost aus mit seinem Tröster, den er gegeben hat, hinein in unser Leben. Und ich spreche über dein Leben aus heute Trost. Ich spreche über dein Leben aus, wenn du Christus angenommen hast, Kraft. Ich spreche über dein Leben aus, was Neues. Ich spreche über dein Leben aus, Sinn und Ziel. Ich spreche über dein Leben aus, die Gegenwart Gottes und die Ewigkeit für immer. Das ist deine Marschrichtung. Ich möchte heute Morgen Mut machen, dich Jesus wieder ganz neu und kraftvoll anzuvertrauen, zu vertrauen und ihm, ja vielleicht heute noch hier im Gospelhaus, aber dass du den Raum nicht verlässt, dass du in der Herzenstille zu ihm sagst, was dein Kummer ist, was dich bewegt, wo du nicht weiter weißt, und ihm vertraust. Und dann bitte ich dich, all das, lass es hier liegen, lass es hier liegen. Nimm es nicht mit nach Hause. Lass es am Kreuz liegen und vertrau darauf, dass er dir Hilfe schenkt und dass du sagen kannst, heute ist mir der Heiland geboren. Nicht nur euch, sondern mir ganz persönlich, mit deinen unerfüllten Wünschen, mit allem, was nicht gut gelaufen ist. Ich will noch beten. Vater, ich danke dir, dass du so verrückt warst nach uns, dass du Jesus gegeben hast, dass du gesagt hast, hey, die Zeit ist erfüllt, es geht nicht mehr so weiter, hier muss was passieren, mit uns muss was passieren, und dass das heute noch gilt. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass Jesus gekommen ist. Danke, dass du in unser Leben hineingekommen bist und dass du Raum geschaffen hast für uns. Und ich bete, dass wir das heute Morgen machen, dass wir das machen, dass wir unser Tor öffnen, ganz tief unser Herzenstor öffnen für dich, unserem wunderbaren König, weil wir dich lieben. Herr, und ich bete, dass es heute Morgen zu einer Begegnung kommt zwischen dir und mir, zwischen dir und uns. Und dass wir dich erfahren, dass wir erkennen über die ganzen Situationen in unserem Leben, wo wir nichts sehen, dass wir sehen, du bist da, du bist wahrhaftig da und du bist kraftvoll für uns. Und ich segne euch in dem Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.